Ja, das ist eine kleine Herde. Wa? Wir werden noch zum Hauskreis gehen, eine Bibelstunde. Was machen wir da? Lass uns einander ermutigen. Schön, dass ihr da seid. Ihr kriegt Punkte. Wir sind in Petrus, 1. Petrus, Kapitel 3. Sigi hatte mit euch den ganzen Kapitel 2 gemacht. Also, ich denke, Kapitel 3 schaffen wir auch heute Abend. Hier geht es den Petrus um Ordnung in der Gemeinde. Ordnung in den Beziehungen, auch zu Hause. Wir haben oft Probleme mit Paulus und seine ziemlich radikale Äußerung oder Stellungnahme oder Ordnungen, dass er hat, wenn es jetzt zur Rolle der Frau kommt, zu Hause und in der Gemeinde. Es wird auch sogar in frommen Kreisen oft in Frage gestellt und sogar als für unsere Zeit und unsere Situation heute nicht mehr aktuell. Wenn ich Petrus so lese, denke ich, man, der hat ja nichts anderes geschrieben hier. Als das, was Paulus schreibt. Seine Ordnungen sind dieselben. Bei Paulus in Ephesus ist das die christliche Haustafel, oder? Hier haben wir heute mit Mahnung an die Frauen und Männer in der Gemeinde. Die Frauen kriegen 6 Verse und die Männer kriegen 1 Vers. Warum haben es die Frauen immer so schwer? Ich glaube von ganzem Herzen, dass das, was Paulus schreibt, wie auch Petrus schreibt, vom Heiligen Geist inspiriert ist. Ich glaube, dass es Wort Gottes ist und dass es seine Ordnung sind und nicht Paulus oder Petrus persönliche Meinung. Einigen kann man schon auf die Kultur damals hinweisen, man findet einen Bezug dazu, dennoch sind diese äußere Ordnung wie Kopfbedeckung etwas, was wir ja nicht unbedingt brauchen. Das ist eine Sache des Herzens. Seine Frau sollte sich den Kopf bedecken im Herzen. Es geht nicht um Äußerlichkeiten. Genauso wie der Mann sich die Herrschaft Christi fügt, Kopfbedeckung trägt in sein Herzen, so sollte auch die Frau Kopfbedeckung tragen ihr Herzen gegenüber den Mann. Hier, guck mal, hier ist ein Vers da in Kapitel 1, es ist mir nochmal aufgefallen, einfach beim Überfliegen. Da steht, habt ihr eure Seelen gereinigt in Gehorsam der Wahrheit? Habt ihr eure Seelen gereinigt in Gehorsam der Wahrheit? Gehorsam gegenüber Gottes Ordnung reinigt uns. Wenn das stimmt, wäre die logische Forderung, Ungehorsam verunreinigt uns. Die Ordnungen Gottes sind gut, sie sind süß. Sie sind ja süßer als Honig. In dieser Ordnung spricht Paulus bereits schon in Kapitel 2, habt ihr mit Sigi zusammen gelesen, in Vers 13, seid untertan alle menschliche Ordnung. Das gilt Mann und Frau und Kind. In Vers 18 von Kapitel 2, ihr Sklaven, ordnet euch den Herrn unter. Kommen wir noch kurz darauf zu sprechen, warum es jetzt den Herrn ist. Sie haben ja Ihre Herren. Warum den Herrn? Und dann haben wir in Kapitel 3, Vers 1, ihr Frauen ordnet euch euer Männer unter. Und in demselben Kapitel, in Vers 8, steht, seid allesamt gleichgesinnt. Es geht hier um Harmonie und Eintracht durch göttliche Ordnung. Und ich glaube, je älter ich werde und mit Alter kommt unter normalen Umständen mit Gott ein bisschen Weisheit dazu. Ich kann zumindest viel weiter zurückblicken als ihr. Alle von euch hier, ohne Ausnahme. Ich kann die Ordnung Gottes nur unterstreichen als schön und gut, auferbauend und befreiend. Lasst uns doch gleichgesinnt sein, wenn es zu der Ordnung kommt. Das sind hier die Ordnungen, die Gott hat für seine Kinder. Die Welt sieht diese Ordnung als total daneben, primitiv, abgelaufen, ungerecht. Und in dem Moment, wo wir anfangen, diese Ordnung zu suchen und uns daran zu halten, werden die Menschen in der Welt denken, ihr seid bescheuert. Wie bereits am Sonntag schon gesagt, die Ordnung Gottes für die Zeit in Jericho waren eigentlich für den menschlichen Denken nicht nachvollziehbar. Wir sind ja, haben wir schon gelesen, ein eigentümliches, eigenartiges, besonderes Geschlecht. Das haben wir gelesen oder habt ihr zu lang gelesen und Ziggy hat sich lange da aufgehalten. 2,9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Eigenartig, besonders, anders. Wir sind anders, auch in der Gemeinschaft als Menschen in der Welt. Wir haben eine völlig andere Ordnung. Und wenn Menschen in der Welt uns sehen, denken sie, dass wir mit unseren Ordnungen, mit unseren Richtlinien Aliens sind, wie Marsmenschen in der Fußgängerzone. Und Jesus hat uns gesagt, das ganz natürlich, sie werden euch für verrückt halten, sie werden gegen euch sein, sie werden euch ablehnen. Klar, gegen den Geist, den wir in uns tragen, aber auch gegen die Prinzipien und Maßstäben des Reiches Gottes. Damit müssen wir rechnen. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir abgelehnt werden oder für Idioten gehalten werden in diese Welt. Wir haben eine Ordnung, die hier überhaupt nicht hineinpasst. Es passt auch nicht im logischen, menschlichen Gedanken. Also für den Menschen ohne Gott. In Ländern hier, sogenannten ehemaligen christlichen Ländern wie Deutschland, Großbritannien, Holland, die USA, und Einige andere europäische Länder haben christliche Ordnung und Maßstäbe schon eine Geschichte oder auch eine Gesetzgebung. Es gibt vieles an christliches Gedankengut in unseren Ländern, aber wir erleben, dass sie immer mehr abgelehnt wird. Ich glaube, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, als sie angefangen haben, eine Grundlage zu legen bei der Gesetzgebung für die EU, für unsere Länder, haben sie gesagt, dass christlichen Gedankengut überhaupt keinen Platz hat für die Gesetzgebung der EU. Unsere Ordnung, unsere Moral gelten nicht. Interessanterweise hat Jesus, und es wird auch so übersetzt, nicht immer, aber es wird so, und ich meine auch, dass es ziemlich wörtlich ist, Jesus sagt, in der Endzeit wird die Gesetzlosigkeit zunehmen. Und ich habe da Probleme gehabt mit dieses Wort. Für euch kommt das ganz natürlich. Ich habe es erst richtig verstanden, als ich das gedreht habe, wo der Mensch sich lossagt vom Gesetz. Und daran hängen wir jetzt. Und ich denke, wir werden uns immer mehr, und ich will, dass wir ermutigt werden durch das Wort heute Abend, wir müssen damit rechnen, dass die Ablehnung immer stärker wird. Denn Jesus sagt, die Unordnung wird so heftig sein, die Gottlosigkeit, die Ordnungslosigkeit der Menschen wird so groß sein, dass am Ende kaum jemand noch glauben werden wird. Für mich war es immer Hilfe im Leben, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Ich glaube, ein Mensch, der glaubt, sieht die Dinge, wie Gott sie ausspricht, sieht sie ins Auge und geht dennoch darauf zu. Das ist Leben im Glauben. Und überwindet mittendrin, aber macht sich nichts selber was vor. Wir sind ja alle unterwegs, ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich so alt geworden bin, dass ich mich, und wenn man alt wird, wird man manchmal ein bisschen unflexibel und steif. Kann damit zusammenhängen. Aber ich meine, dass es nicht nur das ist. Ich staune über, wie wir, ich und wir Menschen alle sich so verhalten. Wie unordentlich wir sind. Im Verkehr. Fahren hier Richtung Goetheplatz über die, ist das Leine? Ime, Leine. Über die Leine. Geradeaus und rechts gibt es Abbieger, ne? Woche für Woche biegen mehr Leute links ab. Gucken nach hinten. Jetzt guckt keiner weg. Hier Kurzumacher Straße fahren die raus. Wenn du jetzt Richtung Steintor fährst, links, stehen die da, ohne Blinker. Wissen ganz genau, das ist ein fettes Schild da, nur Rechtsabbieger. Warten, bis die Chance ist, und drüber und links abgebogen. Direkt über zwei durchgestrichene Linien. Und es klappt. Es geht doch. Es geht doch. Ich kann doch eine Beziehung zu einem Mann haben. Es geht doch. Es ist schön. Was soll der Quatsch? Oder? Es gibt so viele verschiedene Bewegungen in der Gemeinschaft gegen den Ordnungen Gottes. Der Mensch ist von der Natur her ein Rebell. Egal aus welchem Hintergrund er kommt. Etwas, was mich auch nachher da noch stört, ist, ich bin ein alter Brite, ich stehe gerne in der Schlange und warte, bis ich dran bin. Ihr habt die Busse, die Bilder von den Bussen in London, ne, wie die alle so schön an der Reihe stehen und die Dame kommt und bitteschön. Ne? Wir können in der Schlange nicht stehen. Wir können nicht aufeinander warten. Am Flughafen in Amsterdam, nein, gar nicht, Paris, die Franzosen wieder. Auf dem Weg zurück aus der USA, zwischengelandet, zwar sehr eng, aber irgendwie geschafft und, naja, sehr günstig geschafft und kam eigentlich zufällig, gar nicht gewollt, ziemlich vorne in der Schlange, stand mehr oder weniger direkt vor der Tür, bevor sie aufklappt, dann bei den kleinen Flügen, diese City Hoppers, ne, da geht man ja zum Flugzeug, ne, oder man wird mit dem Bus gefahren, weil sie ja keinen Anschluss haben an den schönen Arm da. Auf jeden Fall warten wir da, alle geduldig. Und ich gucke hin, oh, es werden immer mehr. Ich habe gedacht, ich kriege bestimmt so viel Platz, dass ich mich hinlegen kann im Flugzeug. Aber es wurden immer mehr und die standen alle hinter mir. Ich war der Zweite oder Dritte. Mich so gefreut. Dann sehe ich aus der Ecke, wie ein Mann rechts an mir vorbeigeht. Die ganze Schlange dahinter, das höre ich mir, da, und stellt sich richtig rein und schiebt mir seinen Koffer vor die Füße. Und ich denke, naja, Peter, beherrsch dich jetzt. Bleib ruhig. Segne ihn. Ich habe es schwer. Ich muss damit ringen. Es ist nicht meine Natur. Ja. Ich denke, gut, er ist wahrscheinlich Business Class oder Erste Klasse. Er war sehr gut angezogen und hatte eine von diesen, nicht nur sein Köfferchen, ne, sondern auch eine von diesen Nylon-Taschen für seinen Anzug, ne. Ich sagte, lass ihn mal, er kommt sowieso zuerst ran, dann ist es meistens so, dass ich sage, ne, Business Class zuerst. Ich dachte, halt die Klappe, der ist wichtiger als du, das musst du begreifen, auch wenn du nicht willst. Lass ihn gehen und ich habe ihn gehen lassen, er geht rein. Komm ins Flugzeug, er sitzt Economy, genauso wie ich. Ich versuche in solchen Situationen Menschen zu verstehen. Du weißt, dass ich selber ein Mensch bin und ich nicht viel von Ordnung halte. Und wenn, dass ich Ordnung umgehe, gerne umgehe, der Weg des geringsten Widerstandes suche. Und wenn ich es eilig habe, komme ich doch in der Versuchung auch, mich da irgendwie so durchzuschlingeln. Ne? Ob das beim Einkaufen ist oder eben im Flughafen oder woanders, es hängt in unserer Natur, oder? Aber wir versuchen das in den Griff, die uns auf diese Ordnung einzustellen, ne? Wo wir auch als Christen eigentlich Vorbilder sein müssen. Aber wir sehen, wie es immer mehr so ist, dass Menschen sich ein Ei draufpellen. Denen ist es eigentlich völlig egal. Sie gehen über Leichen. Die Ordnung Gottes sind gut. Sie sind da, um uns zu schützen. Aber wir wehren uns und die Kinder bewegen sich gegen den Eltern, ne? Die ganze politische, wen du schimpfst mit deinem Sohn oder gibst einen Klaps auf dem Hintern, sitzt du 12 Jahre hinter Gittern. Ne? Da sind aber Ordnungen Gottes. Ne? Diese Möglichkeit ist vorhanden, wenn es mit deinem jungen Mann gar nicht mehr anders geht und er nicht hört, dass man ihn wachrütteln durch dem, dass man den Hintern mal kurz erhitzt. Ist das schlimm? Nein, für Gott ist das nicht schlimm. Für Gott ist es sogar so, wenn dir deine Hand Mühe macht, dann hack es ab. Wenn dein Auge dir Mühe macht, reiß es raus. Begreifst du nicht, das Leib, ne, ist etwas Vergängliches. Es geht Gott um Seele und um Geist, um viel mehr. Und seine Maßstäben gehen entsprechend mit dem Alltag und mit dem Körper und solche Dinge um. So dass Gott schließt es durchaus ein, dass es ein Muss sein kann für einen jungen Mann, dass er mal vom Papa einen Klaps auf den Hintern kriegt. Aber die Ordnung dieser Welt sagen uns, wir dürfen das nicht mehr. Und wenn, dann kriegen wir Ordnung. Was machen wir nun? Wir haben Frauenbewegungen gehabt und wir haben sie noch, die letzten Endes gegen das menschliche Geschlecht, das männliche Geschlecht ausgerichtet sind. Wir haben Arbeitgeber gegen Arbeit oder Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber. Wir haben die Alternativen gegen traditionelle Frauen- und Männerbeziehung. Schüler gegen Lehrer. Letzten Endes war es ein Stück der antiautoritäre Bewegung, die wir inzwischen abgelegt haben. Wir Menschen, also fromm und nicht fromm, sind rebellisch. Was ist Rebellion? Ich habe versucht, es zu definieren. Man kann gegen Menschen rebellieren und wenn man eigentlich, sagt Gott, wenn wir gegen Menschen rebellieren, rebellieren wir gegen ihn. Denn er sagt, er setzt Menschen in Verantwortung ein und setzt die wieder ab. Also wenn sie da sind, egal wer es ist, haben wir uns da diese Ordnung zu fügen. Rebellion ist ungehorsam auf jeden Fall und ungehorsam wurde schwer bestraft im Alten Testament. Ich meine aber, dass wir Rebellion sehen, wenn wir verzogen ist, oder? Von nicht direkt, von nicht unmittelbar verzögertes Gehorsam. Verzögertes Gehorsam ist ungehorsam. Wir kennen ja die Geschichte. Ne? Jesus sagt, der eine sagt na, der andere sagt ja, mach das nicht. Der ja sagt, mach das nicht. Und Jesus sagt, lieber habe ich den, der nein sagt und dann umkehrt von seiner rebellischen Haltung und macht es doch. Aber verzögertes Gehorsam ist auch ungehorsam. Und wir müssen sehr genau achten bei unseren Kindern. Wir haben unsere Kinder so lieb und unsere Kinder sind immer die schönsten und besten. Und Gabi und ich, wir haben es durchgemacht und wir werden es wahrscheinlich, wenn unsere Kinder, sollte ich noch so lange leben, Kinder haben, auch nochmal durchexerzieren müssen. Wir müssen unsere Kinder zu Gehorsam erziehen. Das ist so wichtig. Gehorsam ist besser. Gehorsam reinigt. Gehorsam ist besser als alles andere, was du Gott geben kannst. Es ist besser als Opfer, es ist besser als Arbeit, es ist besser als Opfer in der Gemeinde, es ist besser, als, obwohl Opfer nicht nur das betrifft, aber 100 Euro in der Kollekte. Eigensinnigkeit, wenn wir uneinsichtig sind, wenn wir nicht einmal Raum geben zum Nachdenken, wenn wir uns sperren, eigensinnig sind und durch die Wand gehen, wie oft verletzen wir uns selbst und andere. Das ist auch Rebellion. Oft ist es so, erlebt das auch hier unter uns. Früher, wir haben ein oder zwei hier, die die Gemeinde schon viele Jahre kennen. Früher dürften wir nicht einmal als Gemeindeleitung, als Ältesten zusammen sagen, würdest du bitte? Das war völlig unmöglich. Der Frauraum war nicht da. Wir waren so alle Geschwister zusammen und keiner dürfte den anderen etwas sagen. Das ließ natürlich viel, viel Raum für Rechthaberei und Stolz und Uneinsichtigkeit. Das hat richtig geblüht. Wir waren ja eine rebellische Generation. Ne? Die Hippies, das waren ja Rebellen. Die waren auf der Suche, aber sie hatten gegen das System ne, rebelliert. Wir hatten das in uns und wir dürfen uns da nicht täuschen. Du bist ein Rebell und ich bin ein Rebell. Wir sind alle hier. Vom Fleisch her rebellieren alle Menschen gegen Gott. In Lukas lesen wir, braucht ihr nicht aufschlagen im Moment, wir wollen hinweg mit ihm, wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. Das ist es. Das ist es und das sagen wir alle. Wir müssen da ganz nüchtern mit uns selbst sein. Ja, ich mache es, aber nur, wie ich will. Ja, ich bringe das in Ordnung, aber nur mit meinem Schraubenzieher. Auch so eine komische Sache. Ich mache das, wenn du es zulässt, dass ich das auf meine Weise mache. Es ist eine Form von Gehorsam. Es ist aber auch eine Form von Ungehorsam. Und wir werden sehen in den Beispielen, dass eigentlich wir da eine wunderbare Frau haben als Vorbild. Und wo es um uns Gehorsam geht, geht es darum, dass in Gehorsam den Segen Gottes fließt. Die Reinigung fließt, es wird wirksam in Gehorsam. Es geht ja gar nicht um deine Meinung oder meine Meinung oder dein Können oder meine. Es geht, Gott hat da Strukturen geschaffen in der Natur und auch unter uns Menschen, in der Gemeinschaft, in der Welt, wie auch in der Gemeinde. Und wenn wir sie halten, dann fließt Segen. Und wenn ich etwas höre, Positives über unsere Gemeinde, immer wieder, wenn Leute uns besuchen, oh Mann, das ist so herzlich mit euch. Ihr habt da so ein Miteinander. Ihr seid Freunde. Der eine tut für den anderen etwas. Da ist so eine Harmonie, eine Eintracht da. Es ist auch da. Gott tut auch was in unserer Mitte. Es kann aber besser werden. Jetzt kommen wir zu Vers 1 in Kapitel 3. Das war die Einleitung. Wir sind aber um 9 Uhr fertig, Geschwister. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen. Für mich sind die lebendigsten Erlebnisse immer in der Gemeinde. Und man kann sie leider nicht so schildern und man kann sie auch nicht, die Situation nicht namentlich man kann keinen Namen, aber ich habe hier Wunder Gottes in der Gemeinde gesehen, was diese Sache betrifft. Ich habe gewaltige Wunder. Ich habe Frauen begleitet über Jahre in dieser Gemeinde, die damit gerungen haben, dass es schwer war, ihr Platz zu Hause zu finden in der Beziehung zum Mann. Sie haben geweint, sie haben gebetet, sie haben Gott gesucht und ich weiß von Frauen, wo es, also ich will nicht übertreiben, aber 10 Jahre gedauert hat. Aber sie haben es gefunden. Und das Eigenartige, das Besondere war, in dem Moment, wo sie zu Hause ihr Platz gefunden haben in ihrer Beziehung zu ihrem Mann, waren sie gelassen, frei und fröhlich. Wie geistgetauft. Plötzlich floss dieser Segen, das Verheißen ist, wenn wir in dieser Ordnung leben. Es hat mich so bewegt und ich bin auch zu dieser Frau und ich bin zu diesem Mann auch hingegangen. Ich weiß es nie offen, ich sage, oh, darüber. Und es hat auch Bestand, es hält schon Jahre. Ich habe aber, muss ganz ehrlich sein, wir kennen doch einander. Ich habe auch ganz andere Erlebnisse gemacht. Ich sehe Probleme, die da schon, weiß es nicht wie viele, und die lassen sich nicht lösen. Und weil diese Sache nicht in Ordnung, das sind zentrale Dinge. Die Frau hat einen Platz da, in der Geborgenheit und unter der Geborgenheit des Mannes. Und wenn sie es nicht findet, verursacht das in der Beziehung von Mann zu Frau und ich garantiere euch dafür. Es wird in den Kindern sichtbar und es ist in die Gemeinde sicher und sichtbar, es wird sichtbar. Und wenn es zu Hause nicht geklärt und in Ordnung gebracht wird, überträgt sich das auf die ganze Gemeinde. Seht ihr, und deswegen sagt Paulus zu Timotheus, nur ein Mann, der diese Dinge im Griff hat, zu Hause, kann eingesetzt werden in der Gemeinde. Hier steht aber noch mehr. Wisst ihr, wir Männer müssen uns unterordnen. Wir müssen uns in der Welt unterordnen. Es geht, dass wir in der Unterordnung geformt werden in unser Wesen. Wir werden langmütig, sanftmütig, geduldig, demütig in dem, dass wir uns unterordnen. Als gläubige Christen unter Jesus Christus und in der Welt unter in der Politik, von der Regierung, von der Ordnung und einer Arbeitsstelle sind wir alle. Wir haben alle einen Platz der Unterordnung. Der Mann ist nicht diese Dinge, werden diese Dinge nicht erspart. Hier steht aber, bezogen auf der Frau, die nicht an das Wort glauben, also für Männer, die nicht bekehrt sind, durch das Leben ihre Frauen ohne Worte gewonnen werden. Kein Traktat in der Suppe. Kein frommer Spruch. Wie oft habe ich damit gerungen, selber in der Seele. Ich habe gesagt, Schnuckiputz, lass es. Du provozierst ihn nur. Mach es nicht. Schweige und diene. Und es klappt. Und die liebe Schwester schafft es für eine Weile und dann geht es nicht mehr und sie taucht wieder auf. Wenn eine Frau ganz demütig die Rolle einnimmt, die Gott ihr gegeben hat, den Platz einnimmt, wird sie zu einem Werkzeug zur Umkehr von ihren eigenen Mann und anderen Menschen. Bin ich felsenfest von überzeugt. Wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt, eure Schmuck, hier ist das Wort wieder Ordnung, Kosmos. Und daraus kommt Kosmetik. Und deswegen hier steht, ist wirklich wahr. Es klingt verrückt, das ist aber wahr. Das Wort hier ist Kosmos. Und die etwas bessere übersetzt, eure Kosmetik. Soll nicht äußerlich sein. Wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck oder Kosmetik, eine innere Kosmetik, eine, die durch die Haut rausgeht. Eine, das macht Männer verrückt, sage ich euch Frauen. Wenn Frauen so sind, wie es hier beschrieben wird, ja, das ist das, was wir Männer suchen, zarte, liebliche Frauen, die sich anlehnen. Nicht Frauen wie Kerle. Und wir können das nicht immer unsere lieben Schwestern. Wisst ihr, es gibt Frauen, die wie Kerle sind, weil ihre Männer einfach keine Männer sind. Sind Schlappschwänze. Ist oft so, dass er gesagt hat, ja, dann sei ein Mann, bitteschön, wenn deine Frau dir ständig sagt, was du zu tun hast. Ja, sie sagt, ich soll tun, aber hinterher, sie steht hinten und sie manipuliert von hinten. Ja, Junge, mach mal, aber sie steht hinter mir und bewegt mich wie eine Puppe. Ihr habt sie ständig im Nacken. Ja, hier taucht das Wort Leiden aus, 3 oder 4 Mal in diesem Kapitel. Und überhaupt 16 Mal in diesem Brief. Das Leben ist Leiden. Lasst uns hier nicht irgendwie anfangen, oh, seitdem ich, oh, und das ist alles nur schön und nur, nein. In der Ehe werden wir geschliffen und entweder bist du ein Sadist und merkst das nicht, ne? Oder es passiert da gar nichts in deiner Ehe. Wir werden in der Beziehung zueinander. Gabi hat mich geschliffen und ich habe Gabi geschliffen. Und es ist schön. Und es ist schmerzhaft gewesen. Und wir haben gelitten, auch aneinander. Wir haben im Schweigen gelitten aneinander. Und dadurch sind wir geformt worden. Die Kosmetik des Herzens. Denn so haben sich vorzeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Und dann bringt er ein Beispiel, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte. Ich muss das noch einführen zu Hause. Ho, ho, ho. Jemand sagte mir vor kurzem, du weißt gar nicht, was einer meiner Söhne oder so. Ne? Auf jeden Fall kam die Situation auf, so einen alten Film, und es ging darum, um die Kinder, wie sie ihr Papa Herr genannt haben. Sind alle Äußerlichkeiten, das bringt's nicht. Und wenn ich verlangen würde von meinen Kindern, dass sie mich mit Herr oder sie ansprechen, da würde sich nichts verändern. Wir wissen ganz genau, dass es ums Herz geht, wie es hier steht. Das sind Äußerlichkeiten und daran sollten wir uns nicht halten. Dann irgendwann sagt man Herr, Herr, Herr und meint, ja, ich sag doch immer Herr, ich beuge, ich füge mich, ich ordne mich doch unter, ich sag doch immer Herr zu dir. Lass uns mal denken über die Situation da mit Sarah. Es ist ein 1. Mose, worauf ich meine, dass er sich eigentlich hier bezieht. Könnt ihr euch erinnern? Abraham, unser Vater des Glaubens, dieser Ungläubige, der Angst hatte vor Pharao. Sarah war so eine schöne Frau. Sie war ein Leckerbissen. Sie war Miss Welt. Damals. Sie war so schön, dass der Pharao sie nur sah und sie unbedingt haben wollte, eine Kundin. Und ja, Abraham sah das kommen, weil er das ja wahrscheinlich schon kannte, dass die Männer da hingucken und irgendwie alle umkippen, ne, bei Sarah. Er hat vorgebeugt und gesagt, hey, Schnuckiputz, verstehst du, wenn der Pharao mal, ne, fragt, du bist meine Schwester. Ist das nicht niedrig? Ist das nicht Wahnsinn? Ist eine Lüge? Ist es feige? Ist es charakterlos? Da setzt sich so seine Frau solch eine Gefahr aus. Und dennoch ehrt sie ihm und nennt ihn Herr. Darum geht es hier. Wenn sie Herr sagt, ehren sie ihn. Und sie wird da gelobt für. Das war nicht nur äußerlich bei Sarah. Sarah hat das gemeint. Sie ehrte ihn doch noch, obwohl er sie nicht ehrte. Und das ehrt Gott. Und darum geht es, Gott sieht das. Gott sah Sarah, und was, ich sag euch Frauen, er bewahrte sie. Warum? Weil sie in seiner Ordnung waren. Das war ein Zeichen von Glaube an Sarahs Seite, auch wenn sie woanders nicht glauben konnte, wie auch Abraham mal glauben konnte und nicht glauben konnte und Gott helfen wollte. So war auch Sarah. Sie sind ja nur Menschen. Wie Sarah Abraham gehorsam war und ihr Herr nannte, das muss ja so schwer gewesen sein, oder, für sie. Man, das hätte doch die Liebe töten können, oder, damals. Solchen Handeln, seine Frau solch eine Gefahr auszusetzen. Desgleichen ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Das Wort hier Schwächer, habe ich gelesen, nicht alle Übersetzungen unterstützen das, aber für mich hat es zumindest einen wertvollen Sinn. Es deutet darauf hin, dass die Frau zarter ist. Die Frau ist aus Porzellan, der Mann ist aus Ton. Und das müssen wir begreifen, wenn wir mit Frauen umgehen. Den Schwächeren. Hier haben wir gelesen, dass die Frau sanft ist. Wir haben in Vers 4 gelesen, Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das Wort sanft hier, und das unterstützt das, was ich eigentlich sage, heißt nicht schwach. Die Übersetzung des Wortes hier wäre richtig, sanft ist Kraft, eingehüllt, kontrollierte Kraft. Also ist es nicht Schwäche. Und solche Gedanken, solche Auslegungen machen uns das Leben nur schwer. Wir wissen, dass die Frau nicht so stark ist, körperlich wie Männer, oder? Meine, ist selten anders, sondern beim Triathlon oder egal was, die ganze Kraft, Sportarten, da ist der Mann. Er hat starke Muskeln und einen schwachen Kopf. Die Frau hat eine unheimlich starke Seele, wenn es zu ihren Kindern. Aber es muss in einen Rahmen sein. Es darf nicht ausbrechen und unkontrolliert werden. Darum geht es in diesem Wort, dieses Wort hier sanft. Es gebändigte Kraft, ist das okay, kann ich das sagen? Den Schwächen seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Ich komme noch gleich dazu, das Gebet nicht behindert werden oder gehindert, ne? Behindert. Ist nicht gehindert das Richtige? Behindert? Komisch. Ja. Verhindert. Wir haben 6 Versen für die Frau, 1-6, oder? Und 1 für den Mann. Soll ich euch sagen, warum? Weil die Frau es viel schwerer hat. Die braucht mehr Ermutigung. Gott nimmt sich mehr Zeit für die Frau, weil sie es schwer hat unter dem Mann. Wir müssen uns Jesus unterordnen. Im Geistlichen jetzt, ne? Und das ist doch kein Problem, oder? Der Chef ist doch in Ordnung, oder? Fair, geduldig, liebevoll, weise. Das ist doch nicht schwer, oder? Uns Jesus zu unterordnen. Aber unsere arme Frauen, oder? Die müssen ermutigt werden. Die brauchen 6-mal so viel Ermutigung. Da muss Gott ringen, dass sie glauben sollen und sich einfach fügen. Ich sorge für dich, liebe Frau, auch wenn dein Mann ein Knallkopf ist. Ich lasse dich nicht im Stich. Du bist sicher, wenn du dich meiner Ordnung fügst. Und das war, wie gesagt, Sarahs Glaube. Es hat sich stark eine Frau des Glaubens gemacht. Aber hier wieder zurück, denken wir mal hier dieses gemeinsame Gebet. Und das ist mir unheimlich wichtig, dass wir das begreifen. Ist eine kleine Sache und doch eine große Sache. Wisst ihr, eure Ehe ist euch gegeben, damit ihr nicht alleine seid. Eure Ehe oder eine Ehe ist euch gegeben, damit ihr Kinder zeugt und eine Familie baut. Das sind die ganz normalen, natürlich. Es ist aber auch uns gegeben aus geistlichen Gründen, wie wir hier sehen. Eine Frau kann ein Mann, der nicht gläubig ist, zu Jesus führen, wenn sie sich richtig verhält. Also es ist mehr als etwas Seelisches, Vergängliches, Materielles. Es hat einen geistlichen Wert. Es hat einen Platz im Reich Gottes. Und hier sehen wir das Gebet. Und ich bin davon überzeugt, dass 2 die Ehe gemeint ist. Dann wer ist denn so 1 wie ich und meine Frau? Oder? Wer ist denn so einig? Wo ist so viel Eintracht als in eine Liebesbeziehung? Was das für eine gewaltige Waffe ist, gebetsmäßig. Ja, für die Familie, nicht nur für die Gemeinde, fürs Reich Gottes. Ja, wir haben eine Aufgabe zusammen, für andere zu beten und für die Not um uns herum. Wo 2 da steht, oder 3. Versteht ihr? Wir machen das immer zum schwachen Trost. Ne? Gebetsgemeinschaften, das sind wie heute Abend. Ne? Mitten in der Woche, es regnet, es ist kalt. Ne? Fußball, UEFA, ne, ist da und vieles andere lenkt ab. Ne? Vom Geistlichen. Ne? Und wir sagen, ach ja, Jesus hat ja gesagt, wo 2 oder 3. Es tut mir leid, das kotzt mich an. Ich kann das nicht hören. Das ist so eine schlappe, schlammige, fromme Ausrede. Das ist nicht ein schwacher Trost für kleine Gebetsgemeinschaften. Gott sagt, wenn ihr nur mir nur das gibt, wenn eine Ehe in Eintracht, in Ordnung von mir ausgelegt, mache ich eine Bombe raus. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Kennt ihr die Gesetzlichen? Ja, Kopftuch und dann, man verdreht das dann, das was Paulus da schreibt. Die Frau darf ja nicht in der Gemeinde beten und auch zu Hause nicht. Ich habe ganz feine Eltern. Und Papa ist so, der ist schon meinem Herrn solch ein Vorbild, solch ein gnädiger Mann. Er wurde aber in eine ganz andere Kultur als die unsere groß geworden. Es war damals anders. Wisst ihr, ich habe meine Mama jahrelang nie beten hören. Und das hat mir gefehlt. Weil eine Frau nicht leiten soll in der Gemeinde, laut Ordnung Gottes, heißt nicht, dass sie nicht beten darf. Eine junge Frau hat mir gesagt vor ein paar Tagen, sie weinte so betrübt. Ihr zukünftiger Mann betet nicht mit ihr. Er ist gläubig, aber er kann nicht laut beten. Und ich dachte, Mann, dafür muss man beten, oder? Was haben wir nicht, wenn wir nicht gemeinsam zum Herrn rufen können in unsere Not? Der Teufel hat uns lahmgelegt. Klar soll eine Frau. Die Gebetsgemeinschaften der Frauen, muss mich beheilen, das ist die Säule dieser Gemeinde. Wir sollen uns schämen als Männer. Vers 8. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig. Hier kommen wir wieder, ne? Und hier in Vers 14 wieder, falls wir das nicht ganz schaffen. Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit. Und dann nochmal in 17. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um gute Taten willen leidet. Wir werden leiden. Dann lasst uns doch lieber für das Gute leiden. Wir bauen Mist und leiden, oder? Dann lass uns doch alles richtig machen und leiden, statt leiden, weil wir Chaos verursachen und Menschen verletzen und uns selber blamieren und dummes Zeug machen. Leiden werden wir sowieso. Lass uns doch fröhlich leiden für Jesus. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Das ist es doch, deswegen ist die Ordnung da. Um uns zu schützen, dass es uns zum Segen wird, dass es uns zusammenfügt. Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Schellwort mit Schellwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nicht Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Wir sitzen ja viele miteinander, oder? Wir sind doch alle Seelsorger, nicht nur ich. Die ganze Gemeinde, wir sorgen füreinander im seelischen Bereich und geistlichen Bereich. Wie oft sitzen wir da und hören zu so einen Haufen Müll und denken, das ist doch überflüssig, ne? Denjenigen, über den du jetzt sprichst, oder diejenige, über den du sprichst, oder jetzt deine Frau, kenne ich, brauchst mir nicht zu erzählen. Was soll der ganze, ne? Also, sowieso ist man zwei Drittel der Zeit gar nicht der Meinung unbedingt, oder? Man denkt, naja. Man kann es auch anders sehen, oder? Wir verlieren so viele Worte, wir reden so viel. Hüte deine Zunge, dass sie nicht Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Wende sich ab vom Bösen und tu Gutes. Ich mag da Luthers Stellungnahme zu dieser Frage hier. Ne? Nichts Böses tun, sondern wir müssen Gutes tun. Wir müssen uns auffüllen mit all dem, was gut ist, damit das Böse keinen Platz hat. Wenn wir unser Wagen im neutralen Gang einlegen, da passiert nichts. Es geht nicht darum, dass wir nichts Böses tun, sondern es geht darum, dass wir nichts Böses tun und Gutes dafür tun. Dass wir aktiv, das ist ein Schutz. Gute Dinge, wenn ich einmal über Rainer Kirstein nur Gutes gesagt habe, über all seine Freunde und Kumpel, ja, da kann ich ja nichts mehr Böses sagen. Geht ja nicht, sonst würde ich mich selber widersprechen. Lasst uns Gutes sagen von und übereinander. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf die ihr Gebet. Man könnte viel dazu sagen. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Wer Gutes tut, wer sich richtig verhält im Verkehr, braucht keine Angst zu haben vor dem Polizist, oder? Da gucken wir in den Spiegel und grüßen, oi, moin, moin, mein Freund und Helfer. Ist doch klar, oder? Da habe ich doch gar nichts. Aber ich habe ständig Muffe vor der Polizei. Früher, oh, da habe ich mir eine Hose gemacht, da habe ich mich versteckt im Keller. Heute ist es etwas anders geworden, es ist besser geworden. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr den Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet, um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihren Drohungen und erschrecket nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euer Herzen. Seid, das ist wieder dieses, die Kosmetik, oder? Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Und, ist doch gut, ich habe auch daran gedacht, wir wollen immer Zeugnis geben, es wäre doch besser, wenn Menschen uns betrügen würden. Kommen wir in einem Halsbacken. Herr, was du, erzähl mir, warum bist du so anders? Du machst mich verrückt, treibst mich in die Irre. Was ist denn das in dir? Wenn unsere Leben so mächtig und baue, werden Leute uns bedrängen, uns von uns fordern, dass wir Zeugnis abgeben, oder? Ja, wir müssen versuchen, irgendwie ein bisschen zu ergänzen und Leute zu überzeugen, dass obwohl wir alles falsch machen, dass Jesus doch lieb ist. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Die lassen mich nicht los, sie wollen es wissen. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleugnen, zu Schanden werden, wenn sie euren Gut... Sie werden uns verleugnen. Sie werden sagen, wir sind verrückt. Sie werden sagen, eure Ordnungen sind total daneben. Seid ihr verrückt geworden? Ihr isoliert euch von der Gesellschaft. Ihr seid eine Sekte. Tja. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass wir um gute Taten willen leiden, als um böse Taten willen. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er auch. Und so müssen wir schweigend leiden für die Ungerechtigkeit. Salz und Licht, würze diese Erde. Nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Das ist es doch hier. Schweigen tun. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe. Und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hineingegangen und hat gepredigt, den Geist an den Gefängnis. Oh, das ist jetzt schon so spät. Aber Gott hat doch, Jesus hat doch irgendwas gemacht während diesen 3 Tagen. Und die Bibel lehrt das, man kann das in Lukas Kapitel 16 nochmal nachschlagen und lesen. Der hat diese Mächte in der Unterwelt das Wort Gottes verkündigt. Und das ist hier diese Stelle. Die einst ungehorsam waren, als Gott harte und Geduld hatte zur Zeit Noahs. Ja, Genesis, 1. Mose Kapitel 6, da sehen wir diese ungeheure Männer mit, ne, groß und halb Mensch, besessen waren die, halb Mensch, halb finstere Macht, die sich einfach die Frauen genommen haben von Menschenkindern. Jesus ist während diesen 3 Tagen im Abgrund gefahren, die Hölle gefahren und hat das Wort Gottes und sie gewarnt, unbedroht. Mächte der Finsternis wissen, der Teufel und alle Mächte der Finsternis, die gebunden sind da unten und die noch frei herumschwirren heute, weil die noch nicht gebunden sind, wissen ganz genau, dass er gestorben ist und auferstanden ist und Macht hat und dass er seine Kinder bewahrt und beschützt. die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Wir haben ja eine Taufe, die auf uns zukommt, sagt es weiter in der Gemeinde, wir machen bald Taufunterricht. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Welcher ist zu Rechten Gottes aufgefahren, den Himmel, gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel, hier bezieht sich das wieder auf Vers 19, okay, welche auch untertan sind, die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Amen. Das waren ein paar Minuten mehr, aber ich bin langsam in Fahrt gekommen, wie auch immer sonntags. Gott segne euch.